Ich bin so ein bisschen wie dieses eine Murmeltier, das beim Winterschlaf halt verpennt hat, weil alle anderen schon losgelaufen sind und wieder Nüsse gesammelt haben und ich noch ein bisschen länger lag, weil ich halt war gemütlich und ich hab das ja im Griff. Aber lieber spät als nie, das ist Triple Double. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir ist Dre Vogt. Die Legende, der beste Basketballjournalist des Landes.
Oh
das
Gott.
Ist ja wohl klar. So.
Ich muss direkt einschreiten. Ich wüsste nicht, welche Murmeltiere Nüsse sammeln. Das sind natürlich die Eichhörnchen.
Ja.
Da bin ich ja halbwegs noch größerer Experte, glaube ich sogar. Von daher das kurz nur als Anmerkung zu
Stimmt.
Beginn hier direkt.
Ja. Du bist ja auch quasi ein Squirrel. Wie heißt das? Wie nennt man das, wenn man mit denen sprechen kann?
Flüsterer.
Flüsterer, genau. Squirrel-Flüsterer, ja. Wer dir lange auf Social Media folgt, weißt du, dass das ja auch einer der Dinge ist, die du wahrscheinlich noch mehr beherrschst als Basketball. Aber du beherrschst Basketball. Und wir haben das in der letzten Saison hervorragend gemacht. Ich habe tolles Feedback von den Leuten gekriegt. Die Pause war länger, als ich selber eingeplant habe. Aber ich möchte damit nicht aufhören, sondern ich möchte damit weitermachen. Ich möchte weiterhin mit dir eine NBA-Saison durchgehen, um zu verstehen und hören, was da los ist. Und das mache ich aus ganz uneigennützigen Gründen. Und das hat nichts damit zu tun, dass die New York Knicks ein ernsthafter Titelkandidat sind, den du auch du, mein lieber Dre, mir nicht ausreden kannst dieses Jahr. Und ich schon mir sagen möchte, ich bin dabei, wenn sie einen Titel holen. Und wenn das noch 10 Jahre dauert, machen wir so lange. Aber mal gucken, wo wir stehen. Deswegen, wie immer, und die Leute, die schon dabei sind, wissen es. 6 Fragen an den Experten, die du mir so kompakt und so informativ wie möglich erfüllst, damit ihr da draußen jetzt in vielleicht bummeligen 20, 30, mal sehen, wie viele Minuten das wären, vielleicht wären es auch nur 15 Minuten, mir die beantworten kannst, damit ihr da draußen wisst, was los ist. Bist du bereit?
Let's do it, klar.
Wir steigen ein. Und das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen als große Frage drumherum stellen muss. Denn wir haben jetzt knapp über ein Vierteljahr nicht gesprochen über die NBA, seitdem das vorbei war. Das war schon mal länger fast, ne? Wie ist die Gesamtlage jetzt? Ich meine, und nehmen wir mal die aktuelle Spielsituation raus. Wo ist die NBA jetzt zum Saisonstart gerade so angesiedelt?
Ja, normalerweise würden wir jetzt hier über Favoriten sprechen und was für große Trades es gab, aber seit letzter Woche gibt es ein ganz anderes Thema, was wir besprechen müssen. Und zwar, das ist eben dieser große, viele werden davon mitbekommen haben, dieser Glücksspielskandal, nenne ich es mal. Vergangene Woche gab es Verhaftungen, auch im NBA-Umfeld. Zum einen Chauncey Billups, der Head Coach, aktuell Head Coach der Portland Trail Blazers, wurde verhaftet. Hall of Fame-Spieler. Dann Damon Jones, ein ehemaliger Spieler, dann lange Assistant auch bei den Lakers gewesen, wurde verhaftet. Und Terry Rozier, also noch ein Spieler, der in Lohn und Brot stand bei den Miami Heat. Und es gibt zwei verschiedene Teile dieses Skandals, deswegen sage ich Glücksspiel und nicht Sportwetten, denn Sportwetten sind nur ein Teil. Da geht es auch nicht darum, dass Spiele verschoben wurden oder so, sondern es geht zum einen darum, dass Terry Rozier vorgeworfen wird, 2023 war es, in einer Partie seinen Kumpels gesagt haben, pass auf, Jungs, oder Verbindung zur Mafia gesagt haben, hey, heute setz mal auf die Under-Wetten, also die Wetten, man kann ja wetten, sich macht jemand mehr als 15,5 Punkte oder weniger. Oder je nachdem, was da halt steht. Und er hat gesagt, hey, wettet mal lieber auf weniger, weil ich habe ein bisschen Fuß, ich gehe einfach im zweiten Viertel raus, ich bin eher angeschlagen, dann habt ihr die Wette gewonnen, alles gut. Das ist natürlich nicht schön, und das ist natürlich Betrug. Und dann gibt es einen anderen Teil noch von diesem Wettskandal, dass jemand wie Damon Jones, aber auch Chauncey Billups Informationen durchgestochen haben an dunkle Gestalten mit Verbindung zum organisierten Verbrechen in den USA, wo es darum ging, hey, zum Beispiel es ging um LeBron James, der spielt morgen nicht. Also Damon Jones damals als Co-Trainer der Lakers hat gesagt, hey, Jungs, mitbekommen, gestern hat ja LeBron den All-Time-Scoring-Record von Kareem Abdul-Jabbar gebrochen. Nächstes Spiel gegen Milwaukee ist er nicht dabei. Der hat auch, glaube ich, Knöchel war es. Und das sind natürlich Infos, die ganzen Wettbüros nicht haben und die Buchmacher. Heißt, die können ihre Quoten nicht mehr anpassen. Und das ist dann eigentlich nicht erlaubt. Das ist Insider-Trading, genau wie an der Börse. Billups soll was Ähnliches gemacht haben. Der hat dann seinen Kontakten mal gesagt, ey, wisst ihr was, wir in Portland, wir wollen jetzt möglichst alle Spiele noch verlieren. Wir tanken. Ab morgen spielen wir uns die Starter nicht mehr. So, und da haben sie ihn auch dran gekriegt. Das ist der eine Teil dieses Skandals. Der andere Teil ist, das ist auch, hat auch mit Billups zu tun, dass der eine sogenannte Facecard war bei illegalen Pokerspielen der Mafia. Die haben halt ne, Pokerspiele organisiert, haben dann irgendwelche High Roller da eingeladen, irgendwelche Opfer, die dann dachten, oh, ich kann mit Chauncey Billups bisschen Poker spielen. Ne? Es soll auch eine andere Prominente involviert gewesen sein. Das gibt natürlich so einer Geschichte dann relativ schnell so einen relativ soliden Anstrich, auch wenn da vielleicht ein, zwei shady Dudes noch mit am Tisch sitzen. Aber das war eben alles gezinkt. Ne? Gezinkte Karten, irgendwelche Markierungen auf den Karten, die dann die Zocker gesehen haben, die eben mit am Betrug beteiligt waren, weil sie irgendwelche wie heißt das, Kontaktlinsen in den Augen hatten. Also weirder Ocean 11 Stuff. Da sollen Millionen eben Leute um Millionen betrogen worden sein. Und das alles kam letzte Woche raus. Und das überschattet momentan alles, was wir in der NBA sehen. Diesen tollen Wahnsinn. Auftakt mit tollen Overtime-Spielen, mit so viel 40-Punkte-Spielen, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr in der ersten Woche. Aber das Gute ist bei diesem Skandal, jetzt wird wirklich dieses ganze Thema Sportwetten nochmal ne, in den Fokus genommen und hoffentlich wird das ein bisschen aufgeräumt, denn da wird ja weltweit Schindluder betrieben. Wir sehen das ja gerade in Türkei auch mit dem Riesenskandal da. Und die gute Nachricht im ganzen Schlechten ist halt, dass es Gott sei Dank nicht darum geht, dass irgendwie Playoff-Partien verschoben wurden oder irgendwelche Finals-Partien irgendwas, sondern da ein paar Leute sich einen schnellen Dollar machen wollen und Gott sei Dank hat man die jetzt dran gekriegt.
Ey, ist wirklich tragisch, ne? Genau wie du es beschreibst, dass das ein bisschen alles überschattet. Hier kriegt man durch die Nachrichten das mit, aber das ist auch wirklich da drüben so, ne?
Ja.
Also das ist schon auch so, vielleicht auch erst die Spitze des Eisbergs sein kann.
Also ich sag mal so, also ich glaube, wir haben ja, ist ja nicht, dass wir jetzt Ewigkeiten zurückdenken müssen, dass wir im Profisport in der Welt irgendwie so einen Skandal hatten. Wenn wir, ja. Selbst in Deutschland nicht. Also Robert Häuser, ich glaube, der Name dürfte einigen Leuten noch ein Begriff sein. Dann hatten wir vergangenes Jahr allein in der NBA ja John Tay Porter, dieser Spieler von Toronto, der was Ähnliches gemacht hat und gesagt hat, hey, wetz mal auf das Under und dann rausgegangen ist aus einer Partie. Da war genau das Gleiche. Von daher, das werden wir immer wieder erleben. Ne? Und klar, ist immer leicht von Einzelfällen zu sprechen, aber ich glaube, das muss man schon sagen, es wird immer einzelne Leute geben, die aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt Spielsucht ist, ob sie irgendwem was Gutes tun wollen, ob sie selber einfach den Thrill brauchen, die werden sowas machen. Das gab es auch schon immer im amerikanischen Sport. Also klar, Sportwetten sind erst seit ein paar Jahren in vielen Städten, US-Städen, also Bundesstaaten, erlaubt. Früher war das nur in Las Vegas oder irgendwelche Jungs, die irgendwie offshore ihre Buchmachereien da hatten. Aber da fließt eine Menge Geld. Das ist ein absolutes Milliardengeschäft in den USA und im Rest der Welt ja auch. Ich kann mich erinnern, früher, als ich war ja ein Jahr mal in London, habe da gearbeitet, da gab es ja überall diese ganz kleinen Wettstuben, Ladbrokes und wie sie nicht alle hießen. Und jetzt kann ja jeder an seinem Handy während der Spiele Live-Wetten machen und so. Das ist ein brutal riesengroßes Geschäft. Und gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung, weißt du, dass natürlich wird es immer diese Vorfälle geben. Aber das Gute ist ja, was wir gesehen, das fällt ja auf. Und das fiel jetzt nicht auf, weil irgendwer gesungen hat, um mal diesem Mafia-Jargon zu bleiben, sondern es fiel auf, vor allem auch diese Wettgeschichten, weil die Wettanbieter, das sind ja auch die, die auch geprellt werden, die halt ne Algorithmen haben, die Software haben, die erkennt, wo irgendwo zu viel auf die eine oder andere Seite gesetzt wird, wo es irgendwie auf einmal komisch aussieht. Und wenn die dann das detektieren, perfekt. So, und das ist meine Hoffnung, dass das da auch ne, die Guardrails schon da sind und dass man jetzt einfach nur hoffen muss und darf. Und ich glaube, das ist auch berechtigt, dass es kein flächendeckendes Problem ist, sondern dass es immer wieder Einzelne geben wird. Ich will gar nicht vorstellen, was zum Beispiel in der NCAA los ist, im College, wo die Kids ja mittlerweile auch Geld verdienen, aber nicht so viel Geld, was da vielleicht so passiert, was diese Geschichten angeht. Vielleicht können wir uns auch darauf einigen, dass Sportwetten einfach nicht die geilste Idee sind auf der Welt. Glaube ich.
Ich bin gespannt, wie sich das Wetter auswachsen wird. Hat ja schon doch maßgeblichen Impact auf ein paar Teams und so und auf die Gesamtstimmung. Und trotzdem ist das passiert, was du ja auch gesagt hast, dass da schon tolle Sachen in dieser Saison passiert sind. Lass uns das mal sortieren. Und wir müssen eigentlich vor der Saison, wir machen es jetzt ein bisschen on the fly nochmal am Anfang, aber ein bisschen Power-Ranking-mäßig einordnen und nicht 32 Teams durch. Aber vielleicht kannst du mir ja mal in der Eastern Conference mal, sagen wir mal so die zwei Teams sagen, von denen du davon ausgehst, dass sie quasi, dass man gut auf sie wetten kann, dass sie keine Spiele gewinnen. Vielleicht einen kleinen Blick auf irgendwas, was dir auffällt und natürlich dann aber auch so die Top 3, 4 irgendwie, die Gruppe derer, die ernst machen. Mal die komplette Eastern Conference einmal kurz ein bisschen schnell überfliegen.
Also erstmal von weg, also 32 Teams wird auch schwer, da müssten wir noch zwei aus der Euroleague oder aus dem College mitnehmen, aber du kommst ja von der NFL oft, was weiß ich.
Die kommen,
weiß,
dann, die kommen
noch. Ich sehe danach. Also ich würde sagen, wenn man es relativ schnell zusammenfassen möchte im Osten, dann haben wir vorne Cleveland und New York, die sehe ich so ein bisschen vorne weglaufen. Cleveland natürlich relativ verletzt gerade noch, trotzdem haben sie drei ihrer ersten vier Spiele gewonnen, die Knicks natürlich durchwachsen gestartet, aber die beiden sehe ich da vorne. Dann kann man eventuell sich Orlando dann dahinter vorstellen. Die haben natürlich jetzt nicht gut gestartet, das sieht doch nicht gut aus. Weder defensiv noch offensiv, aber nach vier Partien manchmal ein bisschen schwierig. Die haben einen ziemlichen Stilbruch, spielen viel schneller, als sie das eigentlich nicht wollten, aber letztes Jahr gemacht haben. Die werden schon irgendwie reinkommen. Dann gibt es ein großes Mittelfeld. Und dann am Ende, ja, ich glaube, es wird sich schon so ein bisschen so einstellen, wie wir es jetzt auch sehen. Und zwar, dass wir da Brooklyn haben, ganz, ganz jung im Team, die auch kein Interesse daran haben, großartig zu gewinnen. Wir werden Washington unten sehen. Die haben zwar jetzt eigentlich ein Talent, aber ich glaube, das passt noch nicht so hundertprozentig zusammen. Die sind auch noch zu jung und wollen auch noch mal früh draften. Das kommt ja auch immer noch hinzu. Und dann hast du wahrscheinlich auch Boston da unten mit drin. Das ist einfach ein sehr dünner Kader jetzt, nachdem die da so viele Gehälter abgebaut haben. Und Indiana, ja, 0-3 gestartet. Ich denke, die werden schon noch einen Lauf bekommen, die werden aber wahrscheinlich nicht die Playoffs erreichen, denke ich, nachdem dann Tyrese Halliburton in den Finals sich die Achillessehne gerissen hat und mal Turner das Center weg ist. Von daher, das ist ein bisschen wahrscheinlich unten dann der Bodensatz. Aber deine Knicks auf jeden Fall Platz 2, da würde ich sie momentan nach wie vor einordnen wollen.
Du bist ja immer kritisch meinen Knicks gegenüber, wahrscheinlich zu Recht, weil du einfach mehr Ahnung hast als ich. Kommen wir gleich zu. Was mich natürlich aber fasziniert ist, dass mit Indiana und Boston so zwei direkte Konkurrenten für mich, die ich als von weit weg blickend ja als die Bausteine sehe, die ich aus dem Weg räumen muss, die haben sich selber aus dem Weg geräumt. Sodass, und das ist jetzt die rein subjektive Frage für die Knicks, es wirklich im Prinzip nur darum geht, an Cleveland dran zu bleiben und dort auf mindestens auf Augenhöhe zu agieren. Ne? Wenn, also der Weg in die Finals ist wirkt leichter als vielleicht noch letztes Jahr.
Ja, auf jeden Fall, weil im Osten es eben die Verletzungen halt gab, aber so gut das jetzt stellenweise schon aussah zu Beginn, ist ein neuer Trainer mit Mike Brown, ne, der auch natürlich ein bisschen anders sicherlich spielen lässt. Das muss ich erstmal alles erstmal eingrooven. Mal schauen. Also das ist eine gute Nachricht für deine Knicks, ist ja, dass sie auf der Bank jetzt mehr Hilfe haben. Mit Jordan Clarkson, Gershon Yabusele war ein bisschen angeschlagen. Mitchell Robinson ist noch verletzt. Mal gucken, wann der jetzt zurückkommt. Das kann schon sehr in die richtige Richtung gehen. Aber wie bei vielen Teams mit einem neuen Trainer, man muss erstmal ein bisschen schauen. Also lass uns immer so nach 10, 20 Spielen nochmal drauf gucken, da wissen wir das genauer. Aber vom Talentlevel her würde es mich schon sehr wundern, wenn sie nicht Zweiter werden und dann Richtung Playoffs, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber die Baustelle, die sie haben, ist halt die Verteidigung. Da muss man halt dann sich fragen, haben sie dann genug, um dann auch gegen Top-Teams zu bestehen, nicht nur im Osten und auch im Westen, aber das ist ein Thema für den April und Mai.
Ja, aber trotzdem, es klingt wie, das kann eine schöne Runde mit uns beiden hier werden. Am meisten Angst habe ich, was das angeht, natürlich vor dem Westen, weil der so immer noch so kompakt und so wild wirkt. Ich habe im Vorfeld mich auch ein bisschen darüber unterhalten und gedacht, wer sind jetzt eigentlich so Favoriten? Und ich merke, das fällt mir schwer, das einzuschätzen, weil dann doch so Faktoren dabei sind, wo ich mir denke, okay, krass. Ich erzähle warum. Ich hatte mich ein bisschen auf Lakers vorbereitet in einem Kontext, habe ein bisschen recherchiert und dann auch natürlich auch ChatGPT und so ein bisschen rumgebastelt. Und dann sind die immer mal wieder so als auch ernsthafter Titelkandidat genannt worden. Dann habe ich überlegt, okay, die haben ja schon Luka Doncic und LeBron James, aber stimmt das? Deswegen die Frage an Jay Fo. Kannst du mir mal den Westen Power Ranking mäßig einordnen?
Also erstmal würde ich dir empfehlen, vielleicht einen Pro-Account bei ChatGPT zu holen. Wenn das dir die Lakers als Favorit genannt hast, dann ist das wahrscheinlich ein ziemlich minderwertiges Modell.
Es war ein Pro-Account, aber eine schnelle Recherche.
Die Lakers, glaube ich, müssen wir bei jetzt im ganz engsten Favoritenkontext sicherlich nicht sehen, auch wenn wir die momentan natürlich auch nicht mit voller Kapelle auf dem Parkett haben, weil LeBron James Ischias-Nerv-Probleme hat und da ist man auch draußen jetzt wahrscheinlich bis Mitte November. Luka Doncic war ja auch draußen jetzt kurz oder ist eine Woche raus. Nee, vorneweg marschieren die Thunder. Bei denen fehlt auch mit Jalen Williams der zweitbeste Spieler und trotzdem haben sie die ersten fünf Spiele gewonnen. Das ist schon einigermaßen erstaunlich, auch weil es nicht so ist, dass jetzt Williams der Einzige ist, der fehlt, sondern Chet Holmgren war jetzt kurz nicht dabei. Dann hast du Nikola Topic, das war letztes Jahr eigentlich ein Rookie, der nicht gespielt hat aufgrund von einem Kreuzbandriss. Serbischer Nationalspieler, der jetzt sich am Hoden hat operieren lassen müssen. Ich hoffe, dass der bald wieder dabei ist. Das ist echt ein guter Mann. Hat man noch so ein paar Ersatzspieler oder Ergänzungsspieler nicht dabei waren. Also die plockern einfach weiter. Dann hast du Denver, die sich im Sommer einfach eine Bank geholt haben, was die letzten Jahre nicht geschafft haben. Die wirken sehr, sehr stabil. Da bin ich echt gespannt. Jokic, für mich natürlich auch einer der Top-Favoriten wieder auf den MVP. Die würde ich momentan mit Oklahoma City als, also wenn ich so Tier machen würde, dann sind meine einzigen beiden, die im ersten Tier sind, wo ich sage, die können Meister werden, Stand heute, oder sollten Meister werden. Und dann an Nummer 3, wenn wir das mal jetzt so machen wir wie im Osten. Golden State sieht echt gut aus. Nicht nur, weil sie jetzt 4 von 5 Spielen gewonnen haben, sondern weil diese Mischung zu passen scheint. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Probleme, die man sich dann so ein bisschen vorstellen kann, Richtung Rebounding und so, dann vielleicht erst in den Playoffs wirklich auf Wiedervorlage kommen. Bis dahin ist es noch lange hin, aber bis hierhin, diese Paarung, Jimmy Butler, Steph Curry, Draymond Green, auch ein Jonathan Kuminga, wo sie nicht wussten, traden wir den, halten wir den im Sommer, dann haben sie ihn gehalten. Der wird auch getradet werden, dies hat mich relativ sicher, dann irgendwann im Januar, wenn er kann. Aber die funktionieren sehr, sehr gut. Also die drei würde ich momentan vorne weglaufen sehen. Dann hast du auch wieder da so ein breites Mittelfeld, wo auch die Lakers mit reingehören. Und du hast so ein paar Teams, die momentan unter Wert sich verkaufen, weil sie entweder gar keinen Point Guard haben, Houston, oder Point Guards haben, Dallas, aber nicht spielen lassen in der ersten 5. Das sind 2 Teams, die gerade so ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber die sicherlich am Ende auch mitspielen werden. Also vor allem Houston, um die ersten 3. Und dann Kevin Durant hier nach Houston gekommen. Aber da hat sich eben Fred VanVleet, der etatmäßige Point Guard, in Kreuzbandriss geholt, ganz spät in der Offseason. Die haben keinen Ersatz verpflichten können. Jetzt arbeiten sie ein bisschen mit Armin Thompson zum Beispiel, sehr junger Mann, der sehr gut ist, aber eigentlich kein Point Guard. Spielen extrem lang. Aber wie gesagt, die werden kommen. Momentan sieht es noch nicht ganz so rund aus. Dann das ganz breite Mittelfeld. Und dann am Ende hast du im Westen, ja, eigentlich dachten wir alle Utah, die haben 2 von 3 Spielen gewonnen. Das sieht ganz okay aus, aber das wird sicherlich auch noch relativieren. New Orleans hat bis jetzt die ersten 3 Spiele verloren, obwohl Zion Williamson jetzt ja fit ist, auch nicht jedes Mal mit dabei. Ich denke, die werden auch besser sein, als es momentan aussieht. Die warten auch noch auf DeJounte Murray, der nach einem Achillessehnenriss auch irgendwann jetzt zurück erwartet wird. Der Westen ist aber wirklich brutal stark. Also im Vergleich Ost-West ist der Westen ganz, ganz klar vorne. Nicht nur an der Spitze, sondern auch in der Breite. Von daher, da dürfen wir uns freuen. Das wird ein richtiges Hauen und Stechen, wer da dann sich direkt für die Playoffs qualifiziert, wer ins Play-In muss und wer dann auch am Ende in die Lottery muss oder darf.
Ich mag den Westen ja deshalb, weil das trotzdem auch wie wilder Westen wirkt und viele Teams, die sich gegeneinander, die Punkte wegnehmen und die Siege wegnehmen können und so. Das ist auch weiterhin so, ne, oder?
Ja, das, wie gesagt, es wird ein Horn stechen. Das wird wirklich, das ist die Qualität einfach höher. Und man darf gespannt sein, wie am Ende die Bilanz aussieht von den Ost gegen den West-Teams in der regulären Saison. Und wie gesagt, ich sehe eigentlich nur Oklahoma City und Denver momentan klar als Zielfavoriten, weil ich mir im Osten, egal welches Team es ist, also Daniel Nix oder die Cavs oder sonst wer, ich kann mir ganz, ganz schwer vorstellen, Stand heute, sagt, dass viel Basketball ja gespielt werden muss, dass die eins von diesen beiden Teams halt schlagen in der Serie.
Ja, so oder so spannend. Kleiner Sidekick, ich habe angefangen ein bisschen late to the party, aber mir Starting 5, neue Staffel anzugucken und habe gemerkt, dass ich James Harden und Kevin Durant, die kommen da, ich habe erste Folge, es kommen ganz gut weg, die beiden Freunde, auch wenn sie so durch die Gegend getradet sind. Guckst du dir sowas an oder weißt du das alles schon immer?
Ehrlich gesagt, habe ich da noch keine Zeit für gefunden, weil jetzt gerade zu Saisonbeginn ist natürlich so, dass um den überhaupt Überblick zu beschaffen, wie die alle spielen, die Teams, muss man natürlich einfach super viel sich so nicht angucken. Und dann denke ich auch immer so, fuck, ich gucke viel zu wenig Spiele. Dann versucht man irgendwie hier zumindest sich Highlights anzuziehen oder diese Condensed Games, wo ich dann auch mal denke, sehe ich denn da genug? Aber das ist gerade momentan so ein bisschen sehr wild. Also genauso wie mein Bücher Pile of Shame da hinten wächst, hinter mir, so wächst dann auch meine Doku Pile of Shame von Sachen, die ich eigentlich mir angucken müsste. Von daher, nee, da habe ich noch nicht reingeschaut.
Mir fehlen halt auch am Ende des Tages dann doch auch mal ein Deutscher, der da mitmacht. Das wäre mal eine ganz schöne Sache. Deswegen müssen wir beide hier weiterhin dafür sorgen, dass ihr da draußen, ihr werdet es ja sicherlich auch so mitkriegen, aber wir offiziell mal Drill Vogtisiert kurz mal erklären. Wie ist eigentlich der Status von deutschen Spielern in der NBA?
Ja, ich weiß nicht, ob sich ja super viel geändert hat. Fangen wir mal oben an. Unser Europameisterschafts-MVP, Weltmeisterschafts-MVP, Dennis Schröder ist ja in Sacramento. Da hat er jetzt statistisch, fand ich, einen sehr guten Start hingelegt. Das Team selber hat dann nur eins von den ersten vier Spielen gewonnen. Und es ist ein bisschen eine weirde Mannschaft. Das ist so, ich will nicht immer hier dieses Bild der Expendables bemühen, aber das ist ja so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen so. Und das sind viele richtig gute Jungs, aber die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, die wissen, wo der Korb hängt, gar keine Frage. Da kann man sich vorstellen, dass die wirklich auch schwer zu schlagen sind oft. Die haben bisher auch die Spiele recht knapp verloren. So Zach LaVine, DeMar DeRozan, Malik Monk, Russell Westbrook kam noch dazu, DeMarcus Sabonis, das sind ja schon alles Namen. Aber das Schöne ist bei Dennis gerade, ne, er macht seine 14 Punkte, 6 Assists, 3 Rebounds. Dreier könnte ein bisschen besser fallen, aber ist ja auch noch früh. Aber er ist der Starter auf der 1. Ne, soll so ein bisschen alle zusammenziehen und da im Endeffekt ja dafür sorgen, dass jeder den Ball bekommt. Und das macht er gut. Das läuft. Man kann sich vorstellen, dass sie vielleicht Play-in erreichen, aber es wird schwer, wie gesagt, in diesem Westen. Und Dennis hat natürlich einen tollen Vertrag unterschrieben. 2 Jahre plus 1 Jahr, was nicht garantiert ist. Und das ist jetzt eine gute Rolle für ihn. Die setzen auch auf seine Stärken. Das war nicht immer so in der NBA.
Dann, wollte ich gerade sagen, es fühlt sich ein bisschen so an, als ob dann doch irgendwie so die nächste MVP-Titel jetzt endlich mal dazu führt, dass er das Hack kriegt, dass er die ganze Zeit schon verdient.
Ja, also ich meine, es ist da, ich weiß nicht, ob der mit Titel viel zu tun hat, aber es ist halt so, dass zum Beispiel bei den Lakers früher, da stand dann nur eine Ecke rum, weil LeBron den Ball hatte. Das ist eben nicht sein Spiel. Er ist schnell, er muss den Ball handhaben, er muss Pick and Roll laufen. Das kann er jetzt hier. Dann haben wir natürlich unseren NBA-Champion mit der sehr harten Stein. Der macht genau da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ne, super solide als Big Man. Der macht einfach seinen Job. Weißt du, das ist jetzt nicht so, da wird jetzt nicht viel anderes passieren. Was man jetzt sieht, er wirft jetzt ab und zu mal noch ein bisschen, so einen Dreier, aber bis er die beiden, die er getroffen, Wolfmann nicht getroffen. Bisschen up and down bei den Punkten, aber es hängt eben auch damit zusammen, denke ich, wie der Gegner Shai Gilgeous-Alexander verteidigt. Aber ja, wenn du dir ein Double-Double wieder gibt und da läuft es wohl drauf hinaus, also wieder 10 Punkte, 10 Rebounds, momentan sind es sogar eigentlich eher 12 Rebounds, das ist super. Spielt seine 33 Minuten. Das ist ein guter Mann, da kann man einfach hoffen, dass der 2027 dann dabei ist bei der WM, vielleicht schon bei der WM-Quali dann im Sommer, je nachdem, wie die Fenster da liegen. Dann haben wir Maxi Kleber natürlich noch bei den Lakers. Und das ist wirklich, also es ist nur sporttragisch, ist keiner gestorben, aber war dann verletzt in der Preseason. Dann sollte es losgehen, endlich. Und die Lakers brauchen ihn auch. Ne? Das ist halt, wenn er fit ist, ein langer Spiel, der viele Positionen verteidigen kann. Ja, geht los und kommt wieder rein. Und dann, ja, Muskelverletzung hier in der seitlichen Bauchmuskulatur. Wieder 2 Wochen raus. Und das ist einfach so bitter, weil es einfach so ein guter Typ ist. Ach, das ist so verrückt. Das zieht seine ganze Karriere. So seit er 17, 18 ist, hat er leider immer wieder Verletzungsprobleme. Man hofft einfach, dass der jetzt, dann, wenn er fit ist bei den Lakers, er kennt ja auch Doncic aus Dallas, dass er eine gute Saison spielt und dann wird er nächstes Jahr Free Agent. Dann auch die Orlando mit unseren 3 Deutschen. Gut, ich meine, Moritz Wagner, mal gucken, wann er wiederkommt. Es gibt da noch kein klares Datum nach seinem Kreuzbandriss. Ich hoffe mal Ende des Jahres. Franz Wagner, gut reingekommen. Ne, ich würde immer noch sagen, er kriegt vielleicht ein bisschen zu wenig den Ball in die Hand, weil Paolo Banchero bei aller Qualität, die er hat, ich glaube, in manchen Situationen ist er noch nicht so effizient, wie es dann Franz Wagner sein kann. Über den Dreier, glaube ich, müssen wir jetzt nicht sprechen. Das wird einfach eine Weile dauern, bis sich der wirklich stabilisiert. Aber macht 23 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, das ist natürlich, das sind All-Star-Zahlen. Ich denke, dass wir ihn dieses Jahr auch eventuell als wir werden sicherlich als All-Star-Game sehen, weil es gibt im All-Star-Game jetzt NBA gegen, oder USA gegen International. Wenn Franz nicht dabei ist, dann können wir den Laden auch direkt dicht machen. Tristan da Silva hatte 2 sehr, sehr geile Spiele, jetzt zu Beginn. Das war so ein bisschen die Hoffnung, dass man gesagt hat, ey, der hatte eine tolle Eurobasket, ne, ein paar ganz, ganz wichtigen Würfen, macht er in den ersten beiden Spielen 16 und 15 Punkte, ne, trifft 3 von 5, 2 von 4. Die anderen beiden Spiele dann 8 Punkte und 0. Aber gut, egal, soll ich dir erstmal ein paar Partien haben gezeigt, auch wo bei ihm die Reise hingehen kann. Und ich bin mir sicher, dass er dann auch ja, wirklich da seine Rolle bekommt, ein paar Spiele hat, wo er auch entscheidend ist, wo er offensiv nochmal ein, zwei Sachen zeigen kann, die für letztes Jahr vielleicht noch nicht so drin waren, und dann der macht auch seinen Weg. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Mann dann für Orlando von der Bank. Und dann haben wir noch Ariel Porti in New York bei deinen Knicks. Der hat ja sogar gestartet jetzt, früh in der Saison. Mike Brown scheint also sehr, sehr versatil zu sein, dass er mal größer anfängt, mal kleiner. Mook Porti hat drei Partien mitgespielt, jetzt zweimal war er in der ersten fünf. Aber wenn ich sage 0,7 Punkte, dann weiß man, merkt man schon, okay, also da wird nicht viel über ihn gespielt, sondern er kommt rein, er soll hustlen, so ein bisschen so wie Hartenstein. Der Hartenstein ist armen Mannes, würde ich momentan sagen. Aber ne, in den 13 Minuten, die er gespielt hat, dreieinhalb Rebounds geholt. Ne, das ist seine Rolle. Ne, und wenn das so bleibt, dass er seine 13 Minuten spielt, dann ist das noch ein Schritt nach vorn vom vergangenen Jahr. Das kann dann gut laufen. Und von daher, ja, das ist, ich glaube einfach, der ist wirklich nicht weit davon entfernt, oder vielleicht auch nur einen Trade davon entfernt, dann eben vielleicht von Mitchell Robinson, da muss man immer schauen, ob da vielleicht noch was passiert, dass der wirklich, eine prominente Rolle bekommt. Aber warten wir es mal ab. Also wie gesagt, er müsste ein bisschen Offensive zeigen. Momentan kann man ihn ja quasi nur über Korbniveau anspielen. Aber ich bin echt ein Fan von Hook Porti. Und wenn ich niemanden vergessen habe, nee, Isaac Bonga ist noch nicht in der NBA, dann waren das ja alle.
Der Kollege, der bei den Knicks ist, finde ich ja sehr spannend. Hast du Kontakt zu dem? Machst mal ein Interview, fragst ihn mal alles aus über den Knicks, wie cool das ist, für den Knicks zu spielen. Und
ja, ich habe ihn scheiße mal geschrieben, aber leider, mach du das. Ich lande wahrscheinlich bei ihm augenscheinlich immer in meinem Spam, wenn ich da auf Instagram schreibe, von daher bisschen
schade. Das müssen wir hinkriegen, ist ein persönliches Anliegen für mich. Was es auch ist, ist von dir eine Einschätzung zu kriegen hier und so ein bisschen Richtung Zielgerade. Du hast schon viel erzählt, deswegen ist das wahrscheinlich auch eine kurze Antwort, aber die Saison läuft jetzt ja ein paar Tage so und über den Skandal haben wir gesprochen und die großen Teams hast du auch schon alle so ein bisschen eingeordnet. Wie ist denn dein Gesamteindruck? So, ist es so die Saison wie immer? Haben wir den gleichen Start? Ist es ein bisschen higher? Ist es ein bisschen lower? Hast du Bock? Machst du dir Sorgen um die NBA? Was ist so dein Eindruck, wenn du es analysieren würdest?
Ich glaube, Sorgen mache ich mir um Unternehmen, was jetzt in den nächsten Jahren so viele Milliarden an Fernsehgelder einsackt, weil sie jetzt mittlerweile auch in USA das alles so fragmentieren.
Das ist heftig, ne? Da müssen wir eigentlich nochmal drüber sprechen, das habe ich vergessen. Das machen wir nächste Woche mal über die, wo gucke ich wie eigentlich NBA, national wie international. Aber ja, ist ein anderes Thema.
Ja, ist schon Wahnsinn, wie das drüben gerade läuft. Aber wie gesagt, die machen eine Menge in Kohle, da muss man sich keine Sorgen machen. Die kommen zurecht, glaube ich. Nee, was momentan einfach echt cool war zu Saisonbeginn, ist, dass wir eine krasse Rookie-Class haben. Nicht nur Cooper Flagg, sondern auch BJ Edgecombe, Dylan Harper, einfach sau viele gute junge Leute. Also ich habe letztes Mal mir erzählt bei God Next, das kann wirklich die beste Rookie-Class seit 2003 sein. Und wir hatten jetzt zu Beginn echt krasse, also so Scoring-Ausbrüche. Also wenn ich jetzt, kam heute noch was dazu? Ich glaube nicht. Also wir hatten jetzt 15 mal 40 Punkte, 4 mal 50 Punkte. Das ist schon verrückt. Also ne, und ich bin gespannt. Also es schien für mich jetzt, und das ist immer schwer natürlich zu Beginn, solchen Zahlen wirklich hinterher zu hecheln, aber es schien für mich so, dass auch sehr, sehr viele Punkte gefallen sind, so früh, wo man normal sagt, Saisonbeginn ist eigentlich eher so ein bisschen die Zeit der Defense, ne, weil die Offensiven immer finden müssen und so. Aber das ist krass. Das geht ja schon gut ab. Und wenn man einen Namen haben will, und da können wir direkt gleich auch zur sechsten Frage kommen, ich nehme mal vorweg zur Player of the Week, das ist dann Victor Wembanyama. Der ist auch schon in der 40-Punkt-Liste aufgetaucht und Victor Wembanyama hat ja einfach einen kranken Aura-Sommer, sagt man glaube ich heutzutage, hingelegt, indem er halt nicht nur mit Kevin Garnett und Hakeem Olajuwon trainiert hat, sondern der war halt in so einem Shaolin-Kloster und hat da wie mit Shaolin-Mönchen ist ja dann Kung-Fu wahrscheinlich, trainiert, mit denen gelebt, gegessen, hat sich da ein bisschen so den Mindset, wahrscheinlich würde man es nennen, von denen erklären lassen. Und der ist in die Saison reingekommen. Also nicht wie ein total veränderter Spieler, aber vergangenes Jahr war er ja lange raus mit diesem Blutgerinnsel in der Schulter. Kommt jetzt rein, sieht aus, hätte er ein bisschen zugelegt. Ne? Ist er nochmal gewachsen augenscheinlich? Oder sie haben einfach gesagt, okay, das glaubt uns eh keiner, dass der nur 2,20 ist. Der ist also mindestens 2,27, 28 oder so. Und sorgt halt für Highlights, die sind halt absolut absurd. Da kann ich nur jedem empfehlen, das mal einfach mal zu googeln. Das sind momentan Sachen, also bei 2K geht das nicht durch. Wenn du so einen MyPlayer erstellst, dann sagt das Spiel, nee, sorry, das können wir nicht machen. Cheater, bist direkt gebannt. Das ist Wahnsinn. Und das Ding ist auch, dass er jetzt voll oft verstanden hat, dass er mit zwei 30 fast, eigentlich mehr noch zum Korb muss, als nur von draußen drei. Im letzten Jahr hat er, glaube ich, 9 Dreier am Schnitt geworfen. Jetzt waren es zu Beginn, glaube ich, so 1-2 pro Spiel. Der geht hin, wo es weh tut. Der bammt Leute aus dem Weg. Der hat absurde Dunks. Der hat noch absurdere Blocks, wo man denkt, der spielt irgendein A-Jugendlicher bei der C-Jugend mit. Also wirklich, ist wirklich so krass. mit einem Hörer letztens geschrieben, er hätte die Highlights vom Spiel gegen Dallas, wo er dann auch so einen Derek Lively spielt und auch einen Anthony Davis, gut Verteidiger, seiner Mutter gezeigt und die hätte gesagt, Moment mal, das ist ja unfair, wieso darf der dann mitspielen? So, ich habe es meiner Frau gezeigt, die hat dann nur gelacht und die ist halt auch keine Basketballerin. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also wenn man wirklich mal was Geiles sehen will, dann einfach jetzt die aktuellen Highlights von Victor Wembanyama und auch mein Player of the Week. Weil, nur vielleicht noch abschließend dazu, Leute mir hier geschrieben haben, hat er das Zeug zum GOAT? Wird er jetzt schon MVP? Also das ist die Sphäre, wo man sich jetzt bei Wembanyama bewegt mittlerweile.
Und das ist aber irgendwie sehr klar, seitdem er in die Liga gekommen ist, also von der Theorie her, dass die Praxis sich dann auch so und im Zweifel noch ein bisschen besser umsetzt. Und ich habe auch so ein bisschen Highlight-Videos gesehen. Ich habe, also sagen wir so, ich hätte als NBA Sorge, dass ich mich auf eine langweilige Zukunft einrichten muss, die dominiert wird von dem langarmigen 2,58 Meter großen Typen.
Ja, Gott sei Dank ist es ja kein Tennis. Aber ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend sein, wie die NBA damit umgeht in den nächsten Jahren. Ja.
Wir werden es hier besprechen, jede Woche. Triple-Double. Dre Vogt, vielen Dank. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich wieder mit 6 Fragen bewaffnet und du mit den schlauesten Antworten auf den Planeten vom besten Basketballjournalisten des Landes. Ist ein Zitat. Ihr wisst gar nicht, wo das herkommt. Aber haben wir im Vorgespräch gesprochen. Deswegen ist ihm das so unangenehm. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.